Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Geld und Bier Podcasts. Wir freuen uns sehr, dass wir dich hier begrüßen dürfen. Wie immer zu Beginn der Hinweis auf den Disclaimer, dass alles hier nur zu Ausbildungszwecken, nicht zum Nachhandeln gedacht und vor allem aber keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien, Optionen oder sonstigen. Und wir sind wahrscheinlich an vielen Unternehmen, die wir hier besprechen, beziehungsweise auch Kryptos, beteiligt möglicherweise, zumindest über dem MSCI World oder auch direkt. Also auch das bitte bedenken. Und damit freue mich, dass wir wieder zusammensitzen, Dominik, und zunächst einmal wieder.
Servus, mein Lieber. Tschüss.
Ja, du hast ein spannendes Thema mitgebracht, MicroStrategy und Michael Saylor.
Ja, ich würde sagen, jetzt gehen wir es einmal an. Schon öfter angefragt worden, wir haben ja auch schon auf Camera ein paar Mal diskutiert und spekuliert, wie das genau ausschaut, weil jetzt immer wieder diese Frage im Raum steht, Bitcoin ist gedroppt. Wird oder läuft Saylor Gefahr, mit MicroStrategy irgendwann liquidiert zu werden oder liquidiert werden zu müssen. Und ich habe mir das jetzt im Detail angeschaut. Ich habe da ein, zwei Analysten zu Rate gezogen, von denen ich sehr viel halte, die das sehr gut aufbereitet haben eigentlich. Und das würde ich heute gerne da mal erklären, wie das Ganze ausschaut.
Ich bitte darum.
Und mich haben auch ein paar Zuschriften erreicht, dass ich da, wenn ich da schon dieses Video zu MicroStrategy drehe, dass ich auch ein bisschen was über die Vergangenheit erzähle, weil Saylor ist ja ein Wiedertäter, ein Wiederkehrungstäter. Er macht das eigentlich zum ersten Mal so komplett verrückt. Michael Saylor hat ja im Jahr 2000 schon mit MicroStrategy für Furore gesorgt, ist schon einmal in den siebten Himmel raufgeschwebt mit seinen Kursen und dann aber gleich wieder an den Boden der Realitäten zurückgeprallt. Und da jetzt ein paar Fakten dazu. Also der Crash am 20. März 2000 ist die Dotcom-Blase geplatzt. Und MicroStrategy hat da ein Problem mit den Umsätzen gehabt. Und zwar mussten sie zugeben, dass die Finanzberichte der letzten zwei Jahre korrigiert werden müssen. Und die SEC hat das dann natürlich nicht so lustig gefunden, die Börsenaufsicht. Und er hat dann eben diese Umsätze korrigieren müssen. Und die Aktie ist dann innerhalb eines Tages um, was schätzt du, wie viel Prozent?
40.
62% gesunken.
Okay.
Also 62% an einem Tag runter ist halt schon einmal eine Hausnummer. Also der Kurs ist de facto von über $300 auf ca. $100 einmal runtergefallen.
Sportlich.
Genau, ist ziemlich sportlich und innerhalb weniger Wochen war das Unternehmen über $11 Milliarden Marktkapitalisierung los. Das klingt jetzt heute, im Jahr 2000 war 11 Milliarden natürlich was ganz anderes als heute. Das muss man inflationsbereinigen, um das irgendwie darstellen zu können. Und das persönliche Vermögen von Michael Saylor schrumpfte von 13,6 Milliarden auf wenige 100 Millionen US-Dollar. Also arm ist er trotzdem nicht gewesen mit wenigen 100 Millionen, aber ja, es waren halt keine 13,6 Milliarden Privatvermögen mehr. Also der Herr Saylor hat es ja damals schon gekonnt, dass er so einen absoluten Hype betreibt und dementsprechend dann wieder zusammenknickt. Ich werde auch oft gefragt, ob das ein solides Unternehmen oder ein solides Investment ist, ich werde auch oft gefragt, ob das ein sicheres Investment ist. Und das ist immer die Frage, wie du das beantwortest, ne? Also die Frage ist halt immer, was ist ein sicheres Investment, ne? Da kann ich zum Beispiel, da stelle ich immer gerne die Frage, wie glaubst du, ist das Girokonto, ist dein Geld am Girokonto sicher?
Ja.
Relativ sicher zu MicroStrategy, ja. Weniger Rendite natürlich, aber auch nicht komplett hundertprozentig sicher. Auch du hast am Girokonto genauso ein Risiko, dass die Bank ausfällt. Mattersburg Bank zum Beispiel.
Habe ich schon erlebt, ja, bei der Oma. Mattersburg Bank ist in Konkurs oder in die Insolvenz oder Pleite oder wie man immer sagt,
gerupft. Genau. Und ja. Also du hast überall Risiken, auch in Cash hast du Risiken, nämlich Inflation zum Beispiel oder was weiß ich, Diebstahl. Also es gibt überall Risiken, sie schauen dann manchmal anders aus, bepreisen sich anders. Und MicroStrategy ist halt ein sehr aggressives Investment, weil da eben mit Leverage gearbeitet wird, mit intrinsischen Leverage, mit Fremdkapital. Und das muss man halt immer sagen. Deshalb steigt die Aktie natürlich auch dementsprechend höher, als es andere Assets tun. Aber wie wir ja eh kennen, Chance und Risiko ist an der Börse, geht immer Hand in Hand. Also es gibt, there is no free lunch, sagt Warren Buffett immer.
Richtig.
Für jede Upside, die du kriegst, nimmst du ein gewisses Risiko mit. Und das liegt bei uns in der Verantwortung als Investoren. Für das werden wir bezahlt, meiner Meinung nach, Risiko adäquat bewerten zu können und dementsprechend gute CRVs zu erzeugen, Chance-Risiko-Verhältnisse. Gerade im Trading ist das ja was ganz, ganz Wichtiges, dass ich halt nur Trades eingehe, überwiegend, die ein super CRV haben, ein Chance-Risiko-Verhältnis, dass ich da auch mal falsch liegen kann. Aber wenn ich mal richtig liege, so gut richtig liege, dass das eben diese Fehler dann kompensiert.
Ja, korrekt.
Das natürlich gebündelt mit gutem Money-Management.
Das ist noch klar. Und vor allem immer zuerst aufs Risiko zu schauen und dann auf die Rendite.
Ja. Genau. Also das ist ja auch was ganz wenige Leute vergessen. Viele Leute jagen ja immer die nächsten 10-Bagger und 1000% und so weiter. Wichtiger ist es, kein Geld zu verlieren. Ja. Weil das Problem bei Verlusten ist, diese Verluste wieder aufzuholen. Wenn du 100% am Schwellwert hast am Anfang und du verlierst 50%, diese 50% Verlust wieder aufzuholen, sind ja keine 50% Gewinn, sondern 100% von dem neuen Status. Ne?
Ja.
Und das muss man halt verstehen. Und umso weiter man runtergeht, also wenn man minus 80% hat, dann musst du halt viele 100% wieder gut machen, um auf den Ausgangswert zu kommen.
Korrekt.
Und deshalb, erste Regel von Warren Buffett, never lose money. Zweite Regel, never forget rule one.
Ja, richtig, ja.
Also niemals Regel 1 vergessen. Und genau, also jetzt sind wir da ein bisschen abgeschweift, aber so viel zu dem. Das war Michael Saylor früher. Und was ist Michael Saylor heute? Also MicroStrategy, beziehungsweise Strategy, wie sie jetzt heißen, er ist ja nicht mehr Micro, er ist jetzt zum Strategy herangewachsen, das Unternehmen. Und jetzt ist die Frage, Bitcoin ist gesunken, wir stehen derzeit auf, glaube ich, 84.000 ungefähr und waren auf 79.000 im Low unten, glaube ich. Wir haben das beide, glaube ich, sehr gut gecallt, mit, wenn wir das 92.000 Level verlieren, dass wir da weiter abverkaufen werden. Mein nächstes Ziel, nachdem die 80.000 abgearbeitet sind, sind eigentlich die 72. Mal schauen, ob wir die sehen werden. Ich bin eigentlich davon überzeugt, dass wir noch einen Stock tiefer gehen. Aber auch hier wird das Chance-Risiko-Verhältnis umso niedriger wir kommen, wird halt geringer mit der Downside bei einem Short. Genau. Und jetzt zu Michael Saylor. Was ist Stand der Dinge? Er hat jetzt vor kurzem wieder nachgekauft und da hat er wieder Bitcoin gekauft zu $97.000 im Schnitt. Und derzeit hält die Firma 499.096 Bitcoin im Gesamtwert von 43,7 Milliarden. Das ist der Stand heute, der Status quo. Und der durchschnittliche Kaufpreis liegt bei $66.350. Also knapp über $66.000. Und jetzt kommt dann oft die Frage, was ist, wenn Bitcoin unter $66.000 fällt, unter seinen Mischwert, ob er dann liquidiert wird, verkaufen muss und so weiter. Und da muss man die Firmenstruktur dahinter verstehen. Wie macht Saylor das Ganze? Und da haben wir dann schon die erste Einblendung von einem Chart. Michael Saylor kauft seit vielen Jahren Bitcoin und hat damals auch schon Bärenmärkte überstanden. Also den letzten Bärenmarkt haben sie genauso überstanden. Und da war auch der durchschnittliche Bitcoin-Kurs, den sie gehabt haben, der Mischkurs war bei ca. 30.000 Dollar und der Bärenmarkt war bei, ich glaube, Bitcoin war am Boden bei 15.000 oder so. Das heißt, sie waren da auch drunter und sie haben nicht liquidieren müssen. Und in dem Chart sieht man sehr schön mit grün, die Kaufpunkte von MicroStrategy, wo sie gekauft haben. Mhm. In blau natürlich den Bitcoin-Kurs. Und dann diese strichlierte Linie ist quasi der Mischkurs, den sie haben. Mhm. Und sie waren da im Bärenmarkt, waren sie auch drunter und haben nicht liquidieren müssen. Und jetzt ist die Frage, woran liegt das? Und das sehen wir hier im Abschnitt 3. Zwar, MicroStrategy basiert auf Kapitalbeschaffung. Das ganze Geschäftsmodell basiert darauf, sich Kapital zu beschaffen. Und das machen sie über diese sogenannten Wandelanleihen. Convertible Bonds nennen sie es, oder ist das auf Englisch halt. Und das Einzige, also was mit diesen Convertible Bonds einhergeht, ist normal, wie normale Bonds haben, einen Coupon, eine Laufzeit und einen Nominalwert. Und der Coupon ist halt, je nachdem, wie ihn die Firma ausgibt, bei ihnen ist er sehr niedrig, nämlich null. Das heißt, du kriegst einen Coupon von null.
Schön.
Ich weiß halt nicht, wer sowas kauft, aber gut, ja, sei dahingestellt. Das heißt, sie müssen keine Zinsen bezahlen für die Schulden, die sie sich aufnehmen, müssen aber zum Laufzeitende dann den Nominalbetrag, den sie sich ausgeborgt haben, wieder retournieren. Und da ist jetzt die Frage, wenn der Bitcoin-Preis unter den Wert fällt, den sie als Mischkurs haben, dann könnte es sein, wenn die Convertible Bonds auslaufen und sie rückzahlen müssen, dann kann es sein, dass sie Bitcoin verkaufen müssen unter einem Preis, zu dem sie akquiriert, also gekauft haben und dementsprechend dann defizitär arbeiten. Das wäre ein Problem. Und jetzt schauen wir uns dann noch die Maturity Dates, also die Auslaufzeiten an von den Convertibles. Die Wandelanleihen haben, wie gesagt, 0%, aber auch nicht alle. Das müssen wir dann im Detail nochmal aufschlüsseln. Die Gesamtschulden belaufen sich auf $8.2 Milliarden der Firma und der derzeitige Gegenwert von ihrem Bitcoin-Bestand ist 43,4 Milliarden. Also da ist schon noch ein solides Polster derzeit.
Definitiv, ja.
Der Verschuldungsgrad ist 19%. Und der Großteil der Schulden ist in Wandelanleihen begeben. Und da haben wir jetzt die Struktur. Wir haben da die Struktur von den Convertible Bonds, wie das Ganze ausschaut. Ich gehe da jetzt nicht im Detail ein aufs Interest und das Premium und so weiter, aber man sieht da, die letzten zwei Tranchen sind mit 0% bepreist und frühere Tranchen kosten sogar was. Also da haben sie teilweise 2,25% auf, als Coupon ausgegeben. Das heißt, die zahlen da schon auf einen gewissen Bestandteil, zahlen sie schon Zinsen auch. Und die müssen natürlich aus dem operativen Geschäft finanziert werden. Also das ist schon ein Problem. Und operativ mit einem Softwareunternehmen verdient er nichts.
Ja.
Bitcoin selbst wirft keine Rendite ab, keine Dividende und so weiter. Außer du stakes in, geht das überhaupt mit Staken mit Bitcoin?
Ja, überfragt. Ich bin kein Krypto-Experte. Ja.
Wenn das geht, dann könnte das vielleicht staken, wobei das dann auch wieder so eine Sache ist. Dann hat das wieder nicht verfügbar und liquide. Also das ist schon ein Thema. Das heißt, der Coupon muss natürlich aus den laufenden Kosten finanziert werden. Und das könnte zu einem Problem kommen, was ihn dann wieder in die Prämisse treibt, dass er extern Cash braucht. Das heißt, die Firma wird immer wieder Cash brauchen, um diese operativen Kosten an den Convertibles zu bezahlen und dann eventuell bei Maturity Date, bei Auslaufdatum, die Nominale auch noch begleichen zu können. Und da ist halt die Frage, wo steht der Bitcoin-Kurs
das
da?
Das ist klar. Ja.
Das zum ersten Thema. Und dann zu dem Thema Liquidation. Jetzt ist die Frage, jetzt könnten die Anleger sagen, wir glauben nicht mehr an MicroStrategy, also so eine Art Bankrun. Wir wollen die Convertible Bonds verkaufen, wir wollen sie zurückhaben. Er ist nämlich dazu verpflichtet, die zurückzunehmen teilweise, wenn die Leute nicht mehr wollen. Und wenn er die natürlich dann zu schlechteren Nominal zurückkaufen muss, dann macht er natürlich auch ein Minusgeschäft, ne? Und jetzt ist die Frage, wie hält er die Leute bei Laune und ob er das schafft. Und wenn jetzt wirklich so ein extremer Bärenmarkt kommen würde bei Bitcoin, und die Krypto-Community, die sich ja sehr resilient bewiesen hat, was man wirklich zugeben muss, aber angenommen, die werfen das Handtuch und sagen, wir glauben nicht mehr an Michael Saylor, wir wollen die Convertible Bonds zurückkonvertieren, also wir wollen unser Geld wieder haben, quasi auch diese Convertible Bonds im Sekundärmarkt verkaufen zum Beispiel, dann können sie irgendwann eng werden. Und wenn es dann eng wird und er muss wirklich die Schulden zurückzahlen auf einen Stand, dann kann das irgendwann mit der Schnittmenge halt übereinstimmen, dass er da nicht mehr liquide genug ist. Und das könnte dann zu einem Problem bei der Firma führen. Und dann ist die Frage, muss er liquidieren? Muss er Bitcoin-Bestände verkaufen, um dieses Geld auszahlen zu können? Und ob er das machen muss oder nicht, das muss dann mit einem Shareholder-Voting abgehalten werden. Das heißt, die Shareholder müssen befragt werden. Und das muss nur passieren beim Fundamental Change, Investors can call their convertible bonds early by 12 to 18 months. Also wenn es fundamentale Ereignisse gibt in der Firma, dann können sie es 12 bis 18 Monate vorher schon geltend machen, die Ansprüche. Und oder if the company undergoes a fundamental change, holders may require the company to repurchase. Dann muss es eben zurückzahlen. Das ist eben das, was ich gerade besprochen habe. Und der nächste Satz, der ganz wichtige, stockholders of the company approve any plan or proposal of the liquidation or dissolution of the company. Also die Liquidierung muss auch von den Shareholdern abgestimmt werden. Und da ist jetzt das Spannende, nämlich wie, du brauchst eine 50%ige Mehrheit und da Total Voting Power hat Michael Saylor mit 46,8%.
Schön. Das wird schwierig. Ja.
Also wie das durchgehen soll, das frage ich mich in einem Voting von den Shareholdern.
Ja.
Du müsstest wirklich 100% aller Externen, müsstest du davon überzeugen.
Ja, dass die das machen.
Und
da wird Family and Friends nicht mitspielen wahrscheinlich.
Ja, den Rest kauft er sich.
Ja.
Da zahlt er ein paar Gebühren aus. Ja. Und also, dass die frühzeitig liquidieren, halte ich für komplett ausgeschlossen, weil das Voting nicht durchgehen würde. Und er hat selber in einem Interview, in einem Statement hat er gesagt, selbst wenn Bitcoin auf einen Dollar fällt, dann kaufen wir halt alle Bitcoin. Wo er das Geld herkriegt, hat er natürlich nicht gesagt dazu. Aber ja, man müsste da nicht liquidieren. Und da haben wir noch einmal im Detail die Coupons und das Auslaufdatum. Also man zahlt da wirklich auf diese 1 Milliarde, die 27 ausläuft, gar keinen Coupon zum Beispiel. Also keine Zinsen. Auf die 28 ausläuft, auf die Milliarde zahlt man schon 0,6. Also eine ganz verschiedene Struktur. Und ja, also am Ende gibt es keine klare Aussage dazu. Außer die Aussage, die ganz klar ist, selbst wenn Bitcoin unter den Mischpreis fällt, muss er nicht liquidieren.
Ja. Das kann ich nachvollziehen. Die Frage ist halt, er muss seine Assets immer bewerten und ob die Firma dann nicht automatisch irgendwann überschuldet ist.
Ja, macht er nichts. Gibt es viele Firmen, die überschuldet sind?
Ja, gewisserweise Insolvenzverschleppung, weiß nicht, wie das in den USA ausschaut und so weiter. Also irgendwann musst du ja Insolvenz anmelden. Irgendwann ist es halt dann
zu weit.
Gut, das kann man da vielleicht verargumentieren. Das ist das eine. Und das zweite, wo ich mich halt frage, Wandelanleihen bedeutet ja immer, dass ich die Anleihen dann auch irgendwie in Aktien definitiv umwandeln könnte.
Genau. Macht halt nur dann Sinn, wenn der Firmenwert höher ist als
genau. Also das ist, glaube ich, das, worauf die alle spekulieren, dass eben der Preis explodiert und ich dann die Anleihe in Aktien umwandeln kann, was natürlich eine Verwässerung bedeutet für die Aktionäre, die dabei sind.
Natürlich.
Und dann könnte es aber spannend werden, weil dann schrumpfen wir die 46%, wenn er nicht selber Wandelanleihe
geht. Genau, also dann hast du natürlich mehr Shareholder, du hast mehr Aktien draußen, weil die werden ja dann neu geprintet quasi. Also es ist, wie du sagst, eine richtige Verwässerung. Und da stellt sich dann auch die Frage, wenn das Unternehmen zu dem Zeitpunkt, wo diese Convertibles auslaufen, du hast halt dann mehrere Optionen. Entweder du convertest eben zu Aktien, wie du gesagt hast, oder du sagst, nein, ich möchte es auszahlen. Ne?
Ja.
Und dann ist die Frage, wenn die Firma weniger wert ist, wie er das Geld beschafft.
Das ist die Frage, ja. Dann wird der kritische Zeitpunkt. Das heißt, wir haben jetzt noch auf jeden Fall Ruhe bis 2027, 2028, der große Brocken 2029, die 3 Milliarden.
Richtig, also ich sehe da auch von der Zeit, Grenze her, sehe ich da überhaupt keinen Stress. Und wie gesagt, es geht dann wirklich nur um diese Schnittmenge, also um diesen Schnittpunkt, wo du sagst, ist die Firma jetzt wirklich mehr oder weniger wert, der Bitcoin-Preis drunter, muss ich auszahlen oder nicht? Also das geht wirklich erst ab 2027 los.
Da darf halt nicht der Kryptowinter kommen.
Ja.
Ja, das ist die große Wette drauf.
Ja. Das natürlich, ja. Oder er hat natürlich auch andere Probleme. Was ist, wenn irgendwas reguliert in den USA, wo sein Geschäftsmodell nicht mehr aufgeht? Keine Ahnung, Bitcoin wird jetzt illegal, was weiß ich was. Aber
ja, gut, das ist definitiv, glaube ich, schwer zu. Also das kann passieren, aber das glaube ich jetzt mittlerweile nicht mehr. Die Gefahr war vor ein paar Jahren noch größer.
Es ist halt immer so ein extremes Risiko zu fahren. Ist halt dann, du musst halt mit vielen.
Ja, du diversifizierst halt nicht. Und das ist halt das, was ich nie irgendeinem Investor oder sonst irgendwas empfehlen kann, dass du alles auf ein Pferd setzt. Ja, natürlich, die Renditen sind exorbitant, aber ich kenne eigentlich kaum jemanden, der mit solchen Wetten wirklich langfristig zumindest, wo das gut gegangen ist. Ja, das kann ein, zwei Mal gut gehen, aber beim dritten Mal haut sich dann auf die Pfeifen und dann war es.
Ja, Charlie Munger hat gesagt, Diversifikation ist das für Leute, die nicht wissen, was die tun.
Ja, wobei auch Berkshire Hathaway ordentlich diversifiziert. Also das sehe ich jetzt. Also ich sehe das ja, die Aussage von Charlie Munger, ja. Charlie Munger geht vielleicht schon auch mit 10-20% seines Depots in ein Unternehmen hinein, ist aber trotzdem mit den anderen 80% diversifiziert. Ja.
Plan,
ne? Also das ist ein bisschen anders als so, ja.
Also, ich wollte es nur einwerfen. Ja. Charlie Munger hätte Charlie,
wenn was ist, blitz jetzt, siehst nichts dagegen.
Ach. Genau. Ja. Genau, so viel zum Michael Saylor und Strategy, Entschuldigung. Warten wir, bis er zum Makro-Strategy wird.
Makro-Strategy, ja, das ist spannend. Ja, mal schauen, wie es weitergeht. Also bin gespannt, wir haben es im Blick. 2029 wird es dann sehr, sehr spannend. Und bis dahin kann ja noch viel passieren.
Was auf jeden Fall interessant ist, nach der Woche ist es wieder viel passiert. Und da möchte ich jetzt überleiten zu dir, lieber Thomas.
Hm?
Wir müssen in die Charts schauen. Es sind ein paar Levels gerissen worden, es sind ein paar Trendlinien verletzt worden. Und da haben wir dich als Spezialisten dabei und ich möchte mit dir jetzt einen Rundumschlag machen durch alle möglichen Assetklassen durch, was du so siehst, wie geht's weiter, also nicht nur bei den Tech-Aktien, Nvidia Earnings waren, die eigentlich, ja, ich sage mal, ein Null-Event eher waren. Sie waren gut, sie waren nicht überragend, der Ausblick ist gut, aber nicht überragend, also eher flacht langsam ab, und es steht halt auch wieder im Raum diese Themen mit Singapur, wo ja Trump will ja die Chip-Produktion, das Shipment nach China will er verhindern. Und jetzt hat es halt Nvidia nachweislich so gemacht, dass sie halt nach Singapur verschifft haben. Und von Singapur haben sie dann andere Distributoren wieder weiter verschifft nach China.
Da wird man natürlich sagen, wir wussten von nicht.
Ja,
wir
genau.
Wir waschen unsere Hände in Unschuld.
Bei Nvidia sagt man ja, man weiß natürlich nicht, was die mit den Chips machen. Wir schieben halt nach Singapur. Und das ist halt nicht verboten. Und ja, ich glaube halt, dass Onkel Donald da mal einen Riegel vorschieben wird. Weil, ja, das ist halt, da verwascht man ja quasi.
Ja, zum Onkel Donald werden wir später noch kommen. Er hat ein paar Riegeln in der Hand, die er jetzt einsetzen muss, dann wahrscheinlich noch weiter. Aber du hast recht, natürlich. Es ist ja, wenn man sich den Video-Earnings anschaut, sie waren nicht schlecht, definitiv nicht. Sie haben halt die Erwartungen nicht mehr so übertroffen, vor allem der Forecast nicht mehr so übertroffen, wie es eigentlich gewohnt war.
Ja.
Und das hat jetzt einmal zu einem Abverkauf geführt, wobei man sagen muss, dass der Markt an dem Tag auch ordentlich abverkauft hat.
Ja.
Also es wären wahrscheinlich nicht diese 8% geworden, wenn der Markt halbwegs stabil gewesen wäre, dann wären es wahrscheinlich eher 4 plus die Zölle, die der Onkel Donald da versprochen hat, kommt ja auch noch dazu. Also das
ja, nach Japan können wir auch schauen, gut, weil das könnte nämlich auch einen Impact haben. Der Nikkei hat nämlich auch Levels verloren.
Ja, Nikkel ist auch charttechnisch sehr, sehr angeschlagen. Also fangen wir vielleicht beim SPX an, den haben wir hier eingeblendet. Man sieht schön, dass wir hier eine wirklich, wirklich große, große Aufwärtswelle haben. Also wir sind hier in diesem Aufwärtstrend eigentlich, für die Podcast-Hörer versuche ich es ein bisschen zu beschreiben, seit Oktober 23, wenn man so will, da war das Tief und dann geht's rauf eigentlich in einem Zug durch mit ein paar Krisen natürlich, mit ein paar wirklich massiven Abverkäufen, auch wie zum Beispiel am 5. August dann dieser große Wohler-Crash, der war. Aber im Prinzip gehen wir da eigentlich von einem Level von, was war das Tief, ungefähr 4.116 im Oktober 23 bis aufs Hoch 6.135. Das war dann im Februar 25. Also das ist schon enorm. Ja. Und jetzt sehen wir natürlich schon, dass wir hier oben in einer eindeutigen Seitwärtsphase sind. Also wir sind hier eigentlich, ja, der SPX ist noch steigend, ist aber der einzige Index, der noch ein bisschen so, dass nach oben, wo die Hochs noch ein bisschen höher werden. Aber das ist die anderen Nasdaq, wenn wir uns gleich anschauen, und auch Russell schon gar nicht, machen das nicht mehr. Und jetzt sagt man natürlich, in welchem Bereich sind wir. Ja, also die Dow-Theorie ist ja, du hast unten eine Akkumulationsphase, dann hast du eine Trendphase und dann hast du eine Distributionsphase. Wir könnten uns jetzt hier, noch ist es nicht früh genug, das zu sagen. Wir könnten uns jetzt hier in einer Distributionsphase befinden, sprich, dass die Großen abverkaufen. Wir haben es persönlich auch schon ein bisschen gesprochen. Was mir für eine Distributionsphase fehlt, ist noch so ein bisschen die Übertreibung nach oben, ja, die dann abverkauft wird. Die ist noch nicht da. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass bevor das kommt, wir noch einmal neue hoch sehen, 6.200, 6.300 vielleicht, und dass dann von da aus massiv abverkauft wird.
Aber ist es nicht bei Distributionsphasen, ich frage als Laie, jetzt auch so, dass es teilweise dann so Whipsaw-mäßig rauf und runter geht, wo man sagt, man zieht den Retail-Investor ein bisschen rein, dann verkauft man wieder ab, dann zieht man ihn wieder ein bisschen rein und so weiter, bis man distributiert hat, bis man da einiges an Shares abgeladen hat und dann verkauft man.
Natürlich, ja, definitiv. Also das ist auch das Ziel und der Zweck. Ja.
Weil so funktioniert auch die Wyckoff-Distribution, genau, zum Beispiel, ne, das Pattern.
Ja, absolut. Ja, ist so. Muss man halt abwarten. Wie gesagt, vom Umsatz her, wenn man den Umsatz anschaut, sollte man eher auf die Futures schauen, weil da der Umsatz ein bisschen gescheiter ist, sich anzuschauen. Und da sehen wir halt, ja, wir haben jetzt eine große rote Welle hier gehabt, aber wir haben auch einen grünen Umsatz jetzt gehabt am letzten Tag. Und ja, du hast recht, in der Regel sind die roten Umsätze immer ein bisschen höher als die grünen, wenn man beim Future schaut. Das heißt, das spricht auch ein wenig dafür, dass wir in dieser Distributionsphase drinnen sind. Wie lange die noch dauert, ist halt jetzt die Frage. Natürlich, das kann jetzt noch ein paar Mal so hin und her gehen. Und im Prinzip ist es immer so, dass du dann halt vorher noch einmal so eine richtige Übertreibung hast. Ja. Für mich wäre es jetzt sinnvoll, wenn die Großen das tatsächlich planen, dass sie wirklich über 6.200, 6.300 rübergehen, mit relativ wenig Umsatz nach oben. Ja, das heißt, das ist dann nur noch von den Retail-Investoren getragen, die Großen halt einfach auf zu verkaufen. Das ist das Einzige. Das heißt, der Verkaufsdruck geht aus dem Markt, die Retail-Investoren gehen hinein und damit geht der Markt nach oben und dann verkauft man in der Regel in so einen Bullenmarkt noch einmal ordentlich ab. Ja.
Arbeitest du da auch mit Divergenzen im RSI, MACD oder so weiter?
Schaue ich mir manchmal an, die gibt's auch. Ja, das ist jetzt, wenn ich die jetzt einschalte, glaube ich, nicht so besonders berauschend, aber können wir uns gerne anschauen, die Divergenzen, wie du sagst, MACD und RSI. Ich habe da auch den Divergence for Many Indicators Indikator drinnen, da muss man aber aufpassen, das ist ein Repainting-Indikator, das heißt, der zeichnet sich das nachher ein bisschen schön. Ja. also so funktioniert es halt nicht immer, aber man sieht halt schon schön, dass wir hier im MACD haben wir nicht mehr neue Hochs, obwohl wir sie hier, also da geht es eindeutig nach unten, obwohl wir sie hier haben, wir neue Hochs, hier haben wir sie nicht mehr, und auch der RSI schafft es nicht mehr, die Hochs vom Dezember 24 zu überschreiten, also auch der geht eindeutig nach unten, das heißt, wir haben schon Divergenzen in MACD und im RSI drinnen, definitiv, ja. Ja, und da muss man jetzt halt abwarten, was da passiert, also wie gesagt, wenn wir uns jetzt hier nochmal die Key Levels anschauen, dann sehen wir eindeutig, dass wir hier, gehen wir vielleicht zurück auf dem SPX, da habe ich sie drinnen, dass wir hier jetzt ein paar Key Levels haben. An einem stehen wir gerade, das ist hier definitiv die 5.850 so roundabout. Das ist schon ein horizontales Unterstützungsniveau. Wir haben es schon ein bisschen verletzt jetzt, diese Aufstiegsphase noch nicht dramatisch. Wir sind schnell wieder nach oben gekommen. Also da muss man abwarten. So richtig kritisch wird es für mich ab 5.650. Also wenn das Level nach unten durchbrochen wird, dann ist definitiv, dann sind wir nämlich auch vom Hoch momentan, also ich gehe, wie gesagt, noch davon aus, dass möglicherweise noch ein neues Hoch kommt, dann sind wir davon schon fast 8% entfernt. Wenn wir jetzt noch ein neues Hoch machen, dann wären wir 10% entfernt und dann wären wir im Bärenmarkt drinnen.
Was macht das für dich jetzt dafür einen Unterschied? Weil wir haben eine Tageskerze drunter geschlossen außerhalb des Kanals, aber die Wochenkerze wieder im Kanal. Ja. Das heißt, wir haben eigentlich einen Wochenschatten, nur ja, raus. Würde das für dich einen großen Unterschied machen, wenn der Wochenschlusskurs außerhalb des Kanals wäre, unten?
Das würde schon einen größeren Unterschied machen. Ich würde das aber ich halte Kanäle nicht für so, okay, für so wichtig wie horizontale Unterstützungswiderstandsniveaus.
Okay.
Ja. Also Kanäle haben schon ihre Bedeutung, das ist schon auch okay, aber ein Kanal wird durchaus öfters verletzt und dann kehrt das Underlying wieder darauf zurück. Also das ist jetzt nicht so dramatisch, okay, definitiv. Ja. Aber wir sind jetzt auf Schlusskursbasis, wie man sieht, sind wir schön in den Kanal zurückgekehrt. Wochenschlusskursbasis, genau. Genau, das wäre es eigentlich zum SPX. Wie gesagt, alles drunter wäre dann, wenn wir wirklich unter die 5600 fallen, dann wäre aus charttechnischer Sicht noch die 5300 eine ziemlich gute Unterstützung und dann wären wir schon weit unter den 5000. Ja. Also da wird es dann schon ordentlich krachen, aber ja, da gehört ein bisschen mehr dazu, glaube ich.
Ja, genau. Das riecht dann schon nach schwarzem Schwan.
Ja, vielleicht schwarzer oder Bärenmarkt halt, genau. Ja, und wenn man das jetzt im Ganze im Nasdaq sich anschaut, dann sehen wir, dass wir im Nasdaq ganz, ganz leicht nach oben gestiegen sind, aber wirklich eigentlich nicht mehr. Da sind wir schon in der Seitwärtsphase drinnen.
Doppeltop.
Schaut auch ein bisschen nach Doppeltop aus, definitiv. Wenn es tatsächlich ein Doppeltop werden sollte und sich das dann abarbeitet, dann können wir uns das sehr leicht ausmessen. Das heißt, man nimmt immer hier von der Nackenlinie sozusagen, würde man sagen, bei der Schulterkopf-Schulterformation nach unten, dann wären wir so in einer Zielzone von 19.000 ungefähr, wenn das wirklich abgearbeitet werden würde. Wobei, dann gehe ich eher davon aus, dass wir hier noch einmal dieses 18.300er starke Unterstützungswiderstandsniveau testen. Ja. Das glaube ich dann eher. Auch da stehen wir halt an einer sehr wichtigen Position, meiner Meinung nach, die ja durchaus kritisch ist, denke ich. Genau, also das zum Nasdaq. Den Russell können wir uns vielleicht auch noch anschauen, weil die Nebenwerte ja durchaus spannend sind. Ja, und da sehen wir, stehen wir an einem extrem kritischen Punkt. Also wir haben hier ein wirklich starkes Unterstützungswiderstandsniveau. Also wenn man sich das hier anschaut, wir haben da im Jahr 2021 ein paar Mal eine Unterstützung gehabt hier oben. Ja, dann ist man durchgerauscht. Dann war es hier Widerstand im Anfang 22, dann hier 24 auch nochmal Widerstand. Dann ist man oben durch. Und jetzt ist man genau auf diesem Niveau wieder. Also ich glaube, wenn der Russell da drunter fällt, kurz drunter fallen ist okay. Ja, es kann schon sein, dass hier jetzt da viele dann panisch werden und dass man da ein bisschen Stops abfällt. Das
ist eine schräge Trendlinie, die wir gebrochen
haben. Die ist sowieso schon gebrochen, meiner Meinung nach. Ja, also die ist sowieso vorbei. Und ja, also da ist definitiv dann vorbei. Also wenn der Russell dann da durchknallt, dann gebe ich ihm durchaus die 1900 nochmal in sehr, sehr schneller Zeit,
denke ich. Ja gut, das ist jetzt aber auch nicht so schockierend. Ne? Was sind das, 10%?
Ja, ist schon. Also ja, ist die halt die Frage, in welcher Zeit das abgearbeitet wird. Aber wenn das relativ schnell abgearbeitet wird, sind es 10%. Ja, absolut. Ja, es ist so. Und dann muss man halt schauen, ob er da Stopp macht oder ob er da nicht weitergeht. Ne? Das ist ja dann das nächste Fragezeichen. Ja,
ja, also trotzdem, wenn ich jetzt zurückschaue, ich meine, vom Corona-Tief haben die Indizes, keine Ahnung, 300% aufgebaut oder so. Mhm. Jetzt dauern wir mal
hier. Ja.
Wenn wir jetzt mal 30% korrigieren, ja. 20%?
Ja, spricht nichts dagegen. Es gehört dazu. Einfach so ist der Markt. Das ist der Puls des Marktes. Und ich kann nur aus charttechnischer Sicht das sagen. Ja. Noch dazu haben wir hier im Russell so ein bisschen eine verwortagelte Schulterkopf-Schulterformation. Ja, ja. Also das könnte auch noch zum Tragen kommen. Und wenn wir die abarbeiten, können wir uns das auch anschauen. Dann ist es ein bisschen weiter, dass es runtergeht. Also dann würde hier die abgearbeitet werden. Dann wären wir sicher auch unter diesem Niveau hier dann. Also dann wären wir definitiv auf den 1800 ungefähr. Ja. Ja. Also das ist definitiv auch wichtig, ja. Dann hast du es angesprochen, also Dow Jones ist ähnlich, also da haben wir auch Doppeltop-Gefahr, brauchen wir jetzt nicht großartig drauf eingehen, denke ich. Schauen wir weiter zum Nikkei, weil du den angesprochen hast. Ja. Der hat wirklich ein massives Unterstützungsniveau durchbrochen, zumindest ein mittelfristiges, das seit Oktober des letzten Jahres, Oktober 2024 besteht. Da waren wir in einer Range eigentlich die ganze Zeit unterwegs zwischen 38.000 und 40.000 im Schnitt. Und da ist er jetzt nach unten durchgeknallt. Wir haben beim Nikkei kein Volumen drinnen, müssen wir dann die Futures anschauen, aber ich bin mir ziemlich sicher, mit hohen Volumen durchgeknallt. Und da sehe ich halt jetzt auch tatsächlich das nächste wirklich gravierende Unterstützungswiderstandsniveau, ein kleineres vielleicht bei den 35.000, ein größeres bei 33.500 ungefähr. Und da wär schon auch noch ein ordentlicher Abverkauf dabei. Und da bist du ja wieder der Experte in den Carry Trades und den diversen Trades. Also es wären auch 10% nach unten vom momentanen Stand.
Ja. Ja, Japan ist jetzt wirklich mit Zinsen und Inflation, da wird es jetzt wirklich vielleicht eng. Was das für den generellen Markt bedeutet, ich meine, der Nikkei hat ja sowieso einen Aufschwung gemacht, der ist sondergleichen. Also gerade mal trotzdem das Hoch von vor 40 Jahren wieder erklommen und an dem hakt da halt. Ne?
Absolut, ja. Und wir sehen sie am Carry Trade. Ich meine, wenn man die Auflösung des Carry Trades, wenn man da jetzt aus dem Hoch rechnet, ja, ist jetzt die Frage, kannst du hier aus dem Hoch rechnen? Aber wenn du aus dem Hoch rechnest, haben wir dann binnen eines Monats de facto bis binnen 25 Tagen haben wir 25% verloren.
Dann haben wir den Swing nach oben auch wieder.
Also das ist sofort der Swing nach oben gekommen, ja, natürlich, ja. Aber wenn sowas Ähnliches wiederkommt, wird jetzt vielleicht nicht mehr so schockartig kommen, aber vielleicht, also ich kann mir durchaus vorstellen, dass der Nikkei dann jetzt langsam in einen Bärenmarkt übergeht.
Ja.
Also das ist durchaus ein
also das ist auch mein primäres Szenario, muss ich sagen. Ich sehe den Nikkei nicht ausbrechen. über das Level, zumindest jetzt akut. Die Frage ist, wie viel Geld wird man drucken? Sind das nominale oder inflationsbereinigte heiß? Und das muss man natürlich alles mit einfließen lassen. Aber ich sehe den Nikkei auch eher in einen Bärenmarkt übergehen, so wie generell die meisten Indizes meiner Ansicht nach.
Absolut, also bin schon am Überlegen, aber für mich ist das Szenario jetzt noch, dass ich noch einen Wiederanstieg zu den ungefähr 38.000 abwarte. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es jetzt hier nochmal nach oben geht und dass man dann nach unten abrollt und dann ist für mich sicherlich, werde ich mit Optionsstrategien tätig werden im Nikkei.
Ja. Ich würde dann auch ein bisschen warten, aber es sehe ich genauso wie du.
Ja, momentan ist die Volatilität einfach zu hoch, das heißt, die Puts kosten zu viel, das heißt, es würde momentan wenig Sinn machen, aber wenn es dann wieder leicht nach oben geht, ist das definitiv was man andenken kann. Genau. Ja, Edelmetalle, da vielleicht noch der Hinweis auf unsere Edelmetall Masterclass, wenn du Lust und Laune hast, nach Wien zu kommen, ein ganzes Tagesseminar mit Dominik und mit mir zu bestreiten, dann sehr, sehr gerne. Den Link hauen wir natürlich in die Shownotes beziehungsweise in die Videobeschreibung rein. Aber bei Gold, ja, wir haben jetzt natürlich einen kleinen Abverkauf, was heißt Abverkauf? Also wenn man das in Prozent sich anschaut, das ist ja nach wie vor lächerlich, was da passiert. Süß, ja. Das sind 3-4% aus der Spitze. Und ich gehe ja davon aus, dass wir die 2800 noch einmal testen werden. Das heißt, aus der Spitze 6% hier abverkaufen. Und ich glaube, dass viele bei 2800 wieder bei Gewerbefuß stehen und da wieder in Gold reingehen. Wenn man sich von den Umsätzen im Future her anschaut, sind die Abverkaufsumsätze, sieht man hier schön, immer ein bisschen größer als die grünen Umsätze. Also ja, ich denke mal, dass es bis 2800 runtergeht. Wir haben ja auch hier einen Aufwärtstrend, der nach oben geht, mehr oder weniger. Also auch so jetzt vielleicht keinen Kanal, aber ein Unterstützungsniveau, das wäre halt ein bisschen weiter unten, je nachdem, wie lang sich der Abverkauf jetzt Zeit lässt. Also es wäre jetzt auch kein Problem, wenn wir noch auf die 2750 runtergehen oder sonst irgendwas. Dann ist dieser Aufwärtstrend nach wie vor intakt. Und ja, ich glaube, das Gold Bullish ist, braucht man nicht großartig diskutieren. Ja.
Also genauso wie du sagst, wir haben da noch Luft nach unten, ohne dass wir irgendwelche Levels verletzen. Wir sind da nach wie vor in einem bullischen Trendkanal drin, in einem Aufwärtstrend, alle Momentum-Indikatoren passen und der physische Nachdruck passt. Also ich habe da gerade heute auch wieder einen neuen Research gemacht zu den Comex-Beständen, die ausgeliefert werden. Die physische Anfrage ist im Februar so hoch wie historisch noch nie. Ja. Und umso stärker Gold sinkt, umso höher wird die Nachfrage noch dazu, weil Gold eben günstiger wird. Ungebrochen. Also ich sehe da überhaupt kein Problem.
Ja, wir haben jetzt in Gold in 2 Monaten 15% fast gemacht. Ja, also dass da mal eine Korrektur kommt, das ist charttechnisch auch sehr gesund.
Ja. Absolut.
Also das passt.
Um das Ganze ein bisschen zu bereinigen wieder, die überverkauften Levels abzuarbeiten. Ja. Levels abzuarbeiten.
Auch die zittrigen Hände wieder rauszuschmeißen, das ist auch wichtig. Ja. Und dann geht's dahin. Genau. Ja, dann Silber, da sind wir nach wie vor in einem kurz-mittelfristigen Aufwärtstrend, definitiv. Also da ist es definitiv so, dass wir hier nach wie vor nach oben gehen. Wir haben halt große Probleme, die 33 beziehungsweise so diesen Korridor zwischen 33 und 35 US-Dollar zu überwinden. Das müsste jetzt dann irgendwann mal passieren, wenn Silber ausbrechen will. Wie gesagt, momentan auch hier alles im grünen Bereich. Wir sind in diesem Korridor nach oben. Selbst wenn wir den nach unten verlassen, ist es nicht weiter tragisch. Wir sollten halt so die 30 sollten wir halt nicht aufgeben, dass wir dann eher charttechnisch ein eher Short-Signal und bei 29 wäre es dann ganz, ganz bitter. Also da würde ich dann eher sagen, ist jetzt nichts so schnell, aber bei 29 sollte eigentlich auch eine sehr, sehr starke Unterstützung sein. Also selbst wenn es da runtergeht, nicht weiter dramatisch. Und Silber hält sich ja, wie man schön sieht, eigentlich seit Mai des letzten Jahres definitiv da auf sehr hohem Niveau. Wir pendeln so zwischen 33 in der Regel und nach unten so ungefähr zwischen 27, 28. Also das ist halt jetzt ein bisschen ein Seitwärtstrend. Und ich denke mal, wenn man da nach oben ausbricht, ist da sehr, sehr viel Potenzial da.
Ja, also Silber ist Rangebound. Das kann man nicht anders beschreiben. Wir sind Rangebound in genau dem Band, was du gerade beschrieben hast. Auch hier die physische Nachfrage historisch noch nie so da gewesen. Also wird Silber gekauft und verschifft. Das hat man historisch noch nicht gesehen. Viele, viele hunderte Tonnen, die da geliefert werden. Und ich sage, die physische Nachfrage ist genau das, was den Unterschied machen wird am Ende. Und ich beschreibe es immer so, das ist wie wenn du einen Ball unter Wasser drückst und ich sage, die Zeit spielt für Silber. Umso mehr Zeit Silber hat, diese physische Nachfrage, den kompletten Silbermarkt zu undermine, diese physische Liquidität rauszuziehen, umso schlimmer wird's. Ja. Und das ist umso tiefer drückst du diesen Ball ins Wasser und wenn du ihn einmal auslässt, dann weiß jeder, was passiert. Dann schießt er gerade nach oben. Und auf diesen Ausbruch warte ich und der wird passieren, wenn die physische Nachfrage so lange so hoch war, dass es nur mehr Papier im Markt gibt und dann irgendwann wird es dann zum Problem kommen. Weil gerade bei Silber, der Unterschied zum Gold ist, du hast 50% industrielle Anwendung.
Ja.
Und ein Elon Musk oder ein Samsung, ein Sony, die können halt schwer Fotoapparate mit Papier-Silber bauen,
ja,
sondern die brauchen physisches Metall. Und dementsprechend wird das irgendwann zu einem Problem werden. Ja, und wie man sich genau auf diesen Release vom Ball, wenn der nach oben zischt, wie man sich darauf vorbereitet, das erfahrt man dann in unserem Seminar.
Ganz genau. Link in den Shownotes und im Videobeschreibung. Aber ich sehe das dann so ähnlich, wie es im Februar 24 war. Da waren wir auch in einer sehr engen Range und sind dann nach oben geschnallt um 50% im SEPA. Ja. Also das ist binnen 84 Tagen. Also das sind 60 Handelstage. Ja. Also so ähnlich sehe ich das kommen, wenn das wirklich der Fall sein sollte. Ja, wie gesagt, momentan tut sich SEPA ein bisschen schwer. Wird halt auch abverkauft, aber immer wieder abverkauft, wenn man sieht. Aber es ist, wie du sagst, es wird immer schwieriger, den Ball unter Wasser zu halten. Das braucht man ja auch Kraftanstrengung.
Was ja auch schön ist, jetzt ist ja das Reporting für das Quartal 4 von den Silber- und Gold-Primärförderern begonnen. Und die Gold-Primärförderer waren als erstes dran und die Minenaktien haben das beste Quartal seit, ich weiß nicht, ich glaube überhaupt in der Geschichte überhaupt verzeichnet. Und das muss man sich denken, also die All-In-Sustaining-Kosten, also die Kosten für eine Produktion, eine Unze Gold aus dem Boden zu holen, die sind jetzt nicht massiv gestiegen. Okay, man hat Inflation, man hat jetzt vielleicht Öl ein bisschen, ist sogar günstiger geworden. Ja. Die Leberkosten, also die Employees kosten jetzt natürlich ein bisschen mehr durch die Inflation, aber du hast halt um was $1,000 höhere Goldpreise. Ja. Also die All-In-Sustaining-Kosten sind von 1400 im Schnitt auf 1600 die Unze gestiegen und der Goldpreis von 2000 auf 3000.
Ja, absolut.
Also die Margen sind so groß wie noch nie.
So ist es ja, absolut, absolut. Ja, damit lass uns von den Edelmetallen zu den digitalen Edelmetallen kommen.
Ganz spannend.
Bitcoin, wir haben ja gesehen letzte Woche den massiven Abverkauf, der wirklich da war. Und das ist halt dann so ein bisschen was Distributionsphase bedeutet. Also das haben wir hier beim Bitcoin gesehen. Definitiv Distributionsphase hier gewesen. Das ist jetzt geht's halt mal runter, muss jetzt nicht lang runtergehen, aber es ist halt immer so, dass da auf jeden Fall jede Menge abverkauft wurde, klarerweise in dieser Phase. Und dass es jetzt mal nach unten geht. Wenn man diese Phase jetzt nimmt, ich habe das jetzt schon ein bisschen antizipiert, aber wenn man jetzt hier dieses Doppeltop nimmt und es nur das Doppeltop sich nach unten abarbeiten sollte, dann hätten wir so ungefähr 76.000 als Kursziel. Daumen mal B. Die nächste große Unterstützung ist bei 72.000. Also die muss auf jeden Fall halten. Wenn die nicht hält, dann glaube ich, wird sehr, sehr eng, weil dann können wir schon ordentlich weiter runterfallen, weil dann da hundertprozentig sehr, sehr viele Stopkurse liegen. Und dann, es sind jetzt schon ein paar zitierige Hände aus dem Markt, weil im Bitcoin ist ja auch immer so, dass das geleveraged halt gekauft wird. Und da muss ich dann halt die Position schneller auflösen. Und vor allem haben wir jetzt aber auch, und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, den EMA 200 nach unten durchbrochen. Wir sind gerade dran, also Bitcoin kämpft gerade drum, den wieder zu erobern, gelingt im Moment nicht, wie man sieht. Also das ist die grüne Linie hier unten. Ja. Und muss man schauen, ob das dann wieder schnell zurückerobert werden kann. Wenn es schnell passiert, ist es okay. Wenn es jetzt nicht schnell passiert, dann sehe ich eher die Gefahr, dass es nach unten geht. Auch hier bei Bitcoin meine Trading-Strategie. Komm nochmal bitte zu den 90, zwischen 90 und 92.000 drauf, dann kommt der Short.
Ja, ich bin ja schon short im Markt, wie du weißt.
Gratuliere.
Dankeschön. Ja. Und ich sehe auch, dass wir den 200er EMA da durchbrochen haben, jetzt auch auf Wochenschlusskursbasis. Ja. Sehe ich eigentlich schon kritisch, muss ich sagen. Mein primäres Ziel sind genau diese 72.000. Also ich habe zuerst die 80, werden wir sehen, bei 79 haben wir gedreht, auch wunderschön das erste Ziel abgearbeitet. Jetzt sehe ich da auch ein bisschen einen Bounce, den wir gerade vollziehen. Ich glaube nicht, dass wir aufs Ausbruchslevel zurückkommen. Ich denke es leider nicht. Ich glaube, dass wir jetzt gleich auf 72 gehen und da muss man dann neu schauen, wie es dann dort weitergeht. Aber das ist so mein Target.
Ja, kann durchaus sein. Also das ist halt mein Szenario, auf das ich warten würde. Ja, aber es ist jetzt nichts gesagt, dass das passiert. Ja. Ansonsten, ja, also bei 72.000 werden wahrscheinlich doch auch viele kaufen, nehme ich an, weil das sieht der Blinder mit Krückstock, diese Unterstützungszone. Also da denke ich, wird dann ein bisschen Volatilität im Markt kommen und dann ist halt die Frage, wer behält die Oberhand? Sind es die Bullen oder sind es die Bären? Aber ich denke schon, dass bei 73.000 um den Dreh eigentlich viele Kauforders auch liegen sollten.
Ja, vor allem, wir haben jetzt vorher von CRV geredet. Und die Frage ist halt, gerade wenn ich neue Positionen aufbaue, was habe ich dann noch für ein CRV bei 72.000, wenn ich da Short aufbaue? Ja. Da kann ich maximal sagen, okay, ich nehme zumindest Teilgewinne von meinem vorigen Short drin, weil ich ja schon im Markt bin, nehme 50% der Gewinne mit, lasse den Rest weiterlaufen, Trailing Stop oder wie auch immer. Ja. Aber für neue Positionen sehe ich dann einfach das CRV nicht mehr.
Ja. Also wenn da wieder charttechnisch, und Charttechnik ist ja nichts anderes als Massenpsychologie, wenn ich das ein bisschen antizipieren darf, dann würde ich sogar sagen, dass wir die 2000 nach unten durchbrauchen, ganz kurz, um hier einfach die Stops, die hier bei 70, 72 liegen, alle abzufischen und dass dann da gerade das große Volumen in den Markt kommt und das alles aufsaugt und das dann nach oben geht. Also es würde mich nicht wundern, wenn wir die 72.000 doch durchbrechen, aber wahrscheinlich nur Intraday oder nur ein, zwei Tage, bis das abgearbeitet ist, weil da, glaube ich, liegen sicher dann, da zieht dann einige, nicht nur Michael Saylor. Ja. Genau, das zu Bitcoin, ich glaube Ethereum können wir auch machen schnell, ist ein ähnliches Bild. Auch da sind wir schon an einer sehr, sehr starken Unterstützungszone angelangt. Das ist die 2150 ungefähr. Die darunterliegende ist noch stärker für mich bei 2000 ungefähr. Also da ist definitiv dann auch Gefahr, dass das, wenn das nach unten geht, dann sieht es kritisch aus. Aber Ethereum war ja nie so stark wie Bitcoin. Ja, wenn man sich das anschaut, da ist man noch weit entfernt vom Alltime-High, das war bei 5000 fast.
Das wollte ich gerade sagen, das finde ich ja ganz spannend, weil in dem Zyklus, so weit hat der Bitcoin ein neues Alltime-High gemacht und die Ethereum nicht.
Die Ethereum ist nie mitgegangen, ja, genau, bei der ganzen Geschichte. Deswegen glaube ich auch, dass hier die Gefahr nach unten weit größer ist wie bei Bitcoin. Ja, und deswegen ja, müssen wir abwarten. Also ich kann mir auch da vorstellen, dass jetzt schön langsam ins Hosel geht bei einigen, die da jetzt Ethereum-Positionen im Bereich von 4.000 aufgebaut haben, weil sie da den Ausbruch probiert haben. Ja. Ja. Sieht man auch schön, dass er ab und zu über 4.000, zwei, dreimal über 4.000 drüber war, um genau das abzuholen und dann jetzt eigentlich nur noch seitlich nach unten geht und ja.
Es ist halt wieder so klassisch. Ich kenne halt auch wieder ganz viele, die genau Top einkauft haben, die bei 107.000, 106.000 Bitcoin gekauft haben und wo ich jetzt Nachrichten kriege, geht Bitcoin wieder auf 100.000, ne? Ja. Irgendwann. Und nicht so, ja, Leute.
Maybe not. Ja. Und dann noch Solana, auch für mich ein extrem spannender Wert, weil stark zurückgekommen. Also da waren wir auf Alltime Highs, da waren wir bei 300 fast oben und ist jetzt zurückgekommen auf 140, stehen wir im Moment. Wir waren schon weiter unten, machen wir es wieder ein bisschen größer, wir waren schon fast auf den 120. Ja. Auch da hätte ich eher erwartet, dass die 120 kurz nach unten getippt werden und es dann doch hält, weil wenn man sich die 120 anschaut, auch ein massives Unterstützungswiderstandsniveau. Also wenn wir da 2, 3, 4, 5 Tage drunter bleiben, dann wird es wirklich kritisch und wenn wir da stark runtergehen, sehe ich aber jetzt im Moment nicht. Man sieht, die ersten Käufer sind schon reingekommen, kommen vor 120 und haben das schon antizipiert. Trotzdem, wir sind noch immer in einem starken Abwärtstrend. Ich meine, da darf man nicht vergessen, dass wir aus der Spitze heraus, wenn man da jetzt wirklich den Docht nimmt, haben wir jetzt da binnen 40 Handelstagen 57% verloren. Ja, also das ist schon absoluter Wahnsinn. Und da gilt es halt auch abzuwarten und definitiv hier mal zu schauen, ob es da nicht bei unter 120 geht und wenn es unter 120 geht und wieder zurückkauft, das wäre für mich Solana Long. Ich bin in Solana momentan nicht investiert, in Bitcoin und in Ethereum wohlgemerkt schon, aber da auch schon sehr langfristig, also das wird auch langfristig.
Ja, ich habe nicht was von $20, also ich habe
bei Solana.
Ja, ja, und das ist das relativ Banane, muss ich ehrlich sagen.
$20 Unterstützungswiderstandsniveau bei 25 sehen wir da.
Ja.
Genau, ja. Und vielleicht noch ein Blick bei den Renditen auf die Staatsanleihen. Schauen wir uns da die 20-Jährigen an. Auch da sehen wir einen großen Abfall jetzt. Wir waren auf 5,1 fast wieder unten, sind jetzt auf 4,5. Also auch da ist ein bisschen Entwarnung im Moment da. Das tut den Aktienmärkten natürlich auch gut, klarerweise. Und ja, im Großen und Ganzen, um das abzuschließen, das Thema, wenn wir jetzt wirklich schaffen, die 5.850 zu halten, wenn wir uns jetzt wieder nach oben orientieren, sage ich, haben die Bullen weiterhin das Kommando. Wie lange, das muss man sich dann anschauen.
Ich kenne viele, die derzeit wieder ausrufen, den neuen TLT. Trade, TLT ist da respektive ETF auf langlaufende US-Staatsanleihen 20 Jahre plus, 20 und 30 Jahre. Und ich kann dem Trade durchaus was abgewinnen, wo man sagt, ich lock da Yields von, weiß ich nicht, was gerade gibt, 4,5-5% ein auf 20, 30-Jährige und gehe das ganze Vehikel jung, weil ich denke, dass sich die Nominalwerte gut nach oben entwickeln könnten. Also
ich bin halt bei solchen Trades immer sehr, sehr vorsichtig, weil ja das TLT und die Dividenden auf dem TLT sind das eine. Das andere ist der Euro-Dollar-Kurs, den ich da einen Blick haben muss. Absolut. Natürlich. Und das sieht im Moment, wenn wir uns auch den noch anschauen wollen, das sieht im Moment für mich, trotzdem Donald Trump versuchen wird, natürlich das alles zu verhindern, aber das sieht für mich im Moment eher bearish aus. Wir sind da auf einer 1,05, also der Dollar-Kurs müsste jetzt mal über die 1,05 drüber. Dass ich sage, da wäre jetzt wieder ein bisschen bullish und dann hat er bei 1,07 den nächsten großen Widerstand vor der Nase. Ja, also wenn der schnell über 1,07 geht, glaube ich eher nicht. Ja. Er versucht zwar gerade eine Bodenbildung, also wir waren ja fast schon auf der Parität unten hier bei 1,01, aber mal schauen, wie langfristig das ist. Ich sehe das im Moment eher als eine Bärenflagge, die wir da ausbilden und dass das eher dann, wenn es dann nach unten bricht, wieder weiter nach unten geht. Aber das ist jetzt natürlich ganz, ganz schwer da was zu sagen, weil da spielt halt die Geopolitik massiv in einem Moment.
Und genau. Das ist sehr Fiskalpolitik, Geopolitik ist da halt, was das Treasury macht, das ist halt natürlich was ganz anderes. Also fallen die Amerikaner mit ihren Schulden um, wer kauft die neuen Staatsschulden etc., spielt da alles mit rein. Wie geht die weitere Finanzierungsstrategie der US-Schulden weiter? Also da gibt es viele Dinge, Geopolitik, die du richtig sagst, stoßt China weiter Staatsanleihen ab etc. etc. Da fließt so viel rein. Deshalb bin ich auch, ist für mich Forex immer ein ganz schwieriger Markt zu bewerten, weil er eben so politisch ist.
Ja,
ein Markt, von dem ich generell die Finger lasse.
Ja.
Ich schaue mir natürlich den DXY an oder den Euro-US-Dollar-Kurs. um dementsprechend auch zu sagen können, starker Dollar ist natürlich schlecht für Edelmetalle zum Beispiel. Sowas schaue ich mir schon an, aber ja, ich halte mich da eigentlich eher fern von Forex-Prognosen.
Ja, nein, ich nutze die Forex eigentlich nur zum Hedgen. Also das Hedging-Instrument, wenn ich dann tatsächlich überleveraged bin, im Moment mache ich so, weiß nicht, wie du das machst, aber ich habe 50% meines Depots in US-Dollar, 50% in Euro. Damit fahre ich seit Jahrzehnten eigentlich ganz gut, ja, weil das pendelt zwar in die Höhe und nach unten, aber im Prinzip verändert sich nicht viel.
Ein bisschen Schweizer Frankenkredite.
Nach, kein Kredit, nein, das nicht. Ein bisschen andere Währungen auch noch, ja, da bin ich bei dir. Aber auch da die nur gekauft, weil ich in diesen Ländern investiert bin, um das Währungsrisiko da ein bisschen oder das ja ein bisschen rauszunehmen. Aber im Großen und Ganzen, ja, es ist eine spannende Zeit und ich glaube, wir müssen jetzt einfach abwarten. Ich habe irgendwann gedacht, dass das mit Onkel Donald, und da können wir vielleicht rüber switchen zum nächsten Thema, dass das mit Onkel Donald sich mal nach zwei, drei Monaten ein bisschen einkriegen wird. Gut, jetzt sind wir gerade mal, wie lange ist jetzt im Amt? 1,5 Monate ungefähr. Ja. Da würde ich jetzt halt mal wirklich sagen, da muss jetzt einmal Ruhe einkehren. Und das sieht man ja immer, dass das die Märkte massiv stört im Moment. Das ist Vorrudern, Zurückrudern, dann jetzt doch wieder auf Mexiko und auf Kanada die Zölle. Jetzt haben die alles erfüllt eigentlich und jetzt kommen die Zölle trotzdem.
Europa auch noch.
Europa kommt dazu, China plus 10%. Also das ist halt was, glaube ich, allen im Magen liegt, die momentan Investoren sind. Und da muss man jetzt halt ein bisschen Ruhe einkehren. Ja? Das ist halt schwierig.
Ja, weiß gar nicht, was ich viel dazu sagen soll, außer das, was du gesagt hast. Du sagst es richtig, das macht die Märkte halt nervös, weil keiner weiß, was da jetzt noch auf uns zukommt. Und wie du richtig sagst, Mexiko und Kanada haben sich eh schon in die Richtung bewegt, die ja wollten, trotzdem kriegen sie die Zölle um die Ohren geschnalzen. Mexiko, die neue Präsidentin, ich weiß den Namen jetzt nicht von ihr.
Scheinbar, glaube ich so.
Echt? Ja, kann gut sein. Die hat jetzt auch öffentlich gesagt, China, sage ich schon, Mexiko wäre ja auch wirklich dazu bereit, extra Zölle auf chinesische Produkte zu erheben, um mehr von den USA abzusetzen, wenn sie dafür den USA-Zöllen entgehen können. Und das ist dann auch wieder, da geht Mexiko wieder einen Schritt in Richtung USA, ist die Frage, wer wird es wahrscheinlich annehmen, weil das kann ihm ja nicht stören. Ob er deshalb dann die Sanktionen liftet, weiß ich nicht, werden wir sehen. Aber auf jeden Fall bewegen sich die Länder schon auf ihn zu, außer Kanada bewegt sich irgendwie weg von ihm, meiner Ansicht nach. Die Kanadier sind da ziemlich angefressen. Aber verstehe ich auch natürlich, wenn er die ganze Zeit vom 51. US-Bundesstaat redet, als Kanada. Und sogar Pam Bondi hat da jetzt irgendwas gesagt, irgendwas mit dem amerikanischen 51. Bundesstaat so rübergelacht, in ein Eishockey-Match war, dass die Amerikaner verloren haben oder so. Und die Kanadier haben natürlich wieder groß geredet. Und dann ist das wieder zurückgekommen. Also das ist halt auch so ein bisschen,
ja, ist schwierig, weil du hast halt, ich meine, das, was Donald Trump jetzt alles macht, wenn ich mir die ersten Amtshandlungen in den ersten Tagen seiner Präsidentschaft anschaue, mag kurzfristig alles korrekt sein und alles richtig sein, aber langfristig komplett falsch. Ja, und das, glaube ich, ist das, was den USA vielleicht, ich weiß es nicht, ich bin kein Experte auf dem Gebiet, aber ich glaube, dass ihnen das langfristig alles auf die Füße fallen wird, weil sie sich jetzt mit ihren engsten Verbündeten, das bleibt, das hinterlässt natürlich Spuren, klarerweise, dass sie da nichts Gutes tun. Ich sehe auch nicht, dass die Präsidentschaft der Republikaner nach Donald Trump zu Ende gehen wird, so wie die Medien momentan umschwenken und wie die sozialen Medien umschwenken, alle auf Kurs der Republikaner.
Kann in die andere Richtung auch wieder gehen.
Kann in die andere Richtung pendeln, muss aber nicht, ja, und vor allem ist es halt auch der Umgang miteinander, ja, und das gestern ist das Video zwischen Zelensky und Trump rausgekommen, wo mir eins vor allem auch aufgefallen ist, wie oft J.D. Vance im Mittelpunkt mittlerweile steht. Das ist für einen Vizepräsidenten, eigentlich ist der Vizepräsident dazu da,
ein bisschen untypisch,
im Kammerl zu sitzen und die Schnauze zu halten, mehr oder weniger. Ist sehr untypisch. Also die beiden scheinen sich noch gut zu verstehen, wie lange das gut sein kann. Aber nichtsdestotrotz, so geht man einfach mit Menschen untereinander nicht um. Und das große Befürchtung, wir haben eh auch privat schon des Öfteren drüber plaudert, ich habe nicht die Angst vor einem großen Weltkrieg, wobei der jetzt vielleicht auch ein bisschen mehr wird, wenn das weiter so Verformungen annimmt, sondern vielmehr vor einem Bürgerkrieg. Weil wenn ich sehe, dass ein Donald Trump und ein J.D. Vance wie die mit einem Gast im Weißen Haus umgehen und das auf diese Gesellschaft sich überschlägt, ja, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn der Nächste, der im Wirtshaus nicht das Richtige sagt, einen aufs Maul bekommt und so weiter. Ja, das ist einfach so. Und vielleicht auch jetzt eine provokante und auch durchaus vielleicht unpolitische Aussage. Aber ich weiß nicht, ob es nicht noch ein paar Politiker braucht, die eine Kugel dann irgendwo stecken haben, idealerweise im Kopf, bis die ein bisschen umdenken anfangen und bis sie ein bisschen wieder anfangen, sich um den Mittelstand zu kümmern und um die Politik für die Menschen wieder zu machen. Weil auch das, was Donald Trump macht, ist ja keine Politik für die Menschen, sondern für die Milliardäre.
Ja, die Politik für die Menschen, die fehlt mir schon seit vielen Jahren. Also die fehlt mir seit Helmut Schmidt, Bruno Kreisky Zeiten und
ja,
in Europa.
Das ist immer weniger geworden, richtig. Ja.
Und das ist halt ein schleichender Prozess in einer Topping-Phase des spätkapitalistischen Systems, in meiner Ahnung, in meiner Auffassung nach. Da holen wir jetzt wieder sehr weit aus. Aber ja. ich denke halt wirklich, dass wir da in einer Topping-Phase drin sind, sogar am Abschwung sind, in einem spätkapitalistischen System. Und dass wir halt Klientelpolitik betreiben. Ich habe es schon ausgeholt und dass diese Klientelpolitik immer stärker wird und sich auch nicht vertreiben lässt ohne einen großen Umsturz. Und deshalb rechne ich halt auch eigentlich eher mit mehr gesellschaftlichen zunehmenden Problemen und eben auch eventuell Bürgerkrieg auch in Europa. Genau. Also das ist das, was ich dazu beitragen kann.
Ja, aber in Europa Bürgerkrieg ist, glaube ich, brennt Amerika schon längst. Das ist momentan zumindest meine Einschätzung, kann sich schnell ändern, logischerweise. Und was ich halt immer gut ausgesprochen habe, der Kostoliani, André Kostoliani, hat für den Börsenmarkt gesagt. Er hat immer gesagt, der alte Mann, der mit dem Hund Gassi geht und den Hund alleine hat, der alte Mann ist die Wirtschaft und der Hund ist die Börse. Ich hoffe, dass es gesellschaftlich auch so ist, dass halt jetzt die Gesellschaft und vor allem die Politik jetzt momentan mit der Leine ganz angespannt schon ist und immer weiter nach vorne will und dass der alte Mann dann, die Gesellschaft in dem Fall, wieder mal zurückreißt. Und das meine ich mit Kugel im Kopf, ohne dass jetzt nicht falsch verstehen, um Gottes Willen, ich bin nicht für Gewalt und ich bin nicht dafür, dass jemand erschossen wird oder sonst irgendwas. Aber ich frage mich halt die ganze Zeit, ja genau, und was zum Umdenken bewegen kann, wenn nicht solche Dinge. Und wir sehen es ja jetzt auch, vielleicht das auch noch ganz spannend, Griechenland, Massenproteste, ja, dann sind so einfache Dinge wie ein Eisenbahnunglück vor 2 Jahren, ja, das dann halt die Wut der Menschen auf die Politik befördert.
Ganz verschieden sein.
Ja, und wo war das noch? Irgendwo war es noch, doch noch irgendwie, wo auch irgendein Unglück passiert ist und wo die Menschen auf die Straße gegangen sind, massiv, fällt mir jetzt nicht ein. Aber ich glaube, solche Ereignisse sind dann Katalysatoreignisse, dass dann sowas passiert.
Also ich glaube, dass in Deutschland definitiv ein so ein Ereignis sein könnte, sind die ganzen Messerattacken, die da passieren. Also ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie die ganzen Ortschaften heißen, wo das überhaupt passiert ist, aber ihr kennt die Nachricht nicht. Also ich glaube, dass sowas zu einer gesellschaftlichen Unruhe führen kann, wenn dann der Wohlstand noch wegfällt, die Rezession länger dauert, die Arbeitsplätze wegfallen. Keine Ahnung, das VW-Werk in Wolfsburg zusperrt oder was auch immer.
Ja, und du brauchst nur bedenke einfach nur, wenn 9/11 heute stattfinden würde und nicht damals.
Genau.
Also das wäre ganz andere Reaktionen, definitiv.
Ja. Also wie du sagst, wir sitzen da halt auch irgendwo auf einem gesellschaftlichen Pulverfass und was genau zündet nachher, das weiß keiner oder ob es zündet, aber ich sage halt, das Risiko wird höher, definitiv, dass da was passiert. Die Stimmung ist halt angespannt und es werden auf jeden Fall keine einfachen Zeiten, ne?
Aber spannende Zeiten für die Börse.
Absolut, ja.
Ja.
Also ich traue mich schon fast, wenn wir die Bildschirme verlassen. Du hast ja da eine relativ interessante Trading-Strategie, wo du verbringst 90% nur auf der Couch. Du bist ja mit deinem ganzen Depot abgesichert und schwimmst da ruhig durch die Märkte durch.
Definitiv. Ne?
Und ich mache da meine Kurskapriolen jeden Tag. Na, übertrieben gesagt. Aber es ist eine ganz spannende Zeit. Ja.
Super, ja. Hast du dem noch was hinzuzufügen?
Ja, ich glaube, das reicht für die erste, für diese nächste Folge.
Ja.
In diesem Sinne, bucht das Seminar. Wir haben da echt was Cooles vorbereitet und werden da wahrscheinlich auch online vielleicht was machen, je nachdem. Schauen wir noch, ob wir da noch was announcen werden. Und ja, ansonsten alle Links in den Shownotes. Danke fürs Zuhören wieder mal.
Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.